deine Stimme in meinem Ohr.
Es erinnert mich jetzt so spontan an eine Szene aus Scary Movie 1, wo der Protagonist während einer Kinovorstellung auf Toilette geht und dann ist da so ein kleines Loch in der Toilettenwand. Und dann ist er so ganz neugierig, ne, und spielt so ein bisschen mit dem Loch und hält sein Ohr halt dann da dran, so wie du jetzt halt auch an dein Mikrofon. Und dann kommt was aus dem Loch raus und kitzelt ihn auch so ein bisschen am Ohr. Was ist? Genau. Was war denn das nochmal?
Genau. Ich glaube, was so in...
Ist ein Zauberstab oder irgendwie sowas.
Glory Hole
für mich. Das ist eine Feder, ne? Ja. Ah, Glory Hole ist der Begriff. Okay, danke.
Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Das ist ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
So, also nochmal, Marco, ich will dich was fragen.
Schieß los.
Bist du davon überzeugt oder glaubst du zumindest daran, dass man von innen heraus alleine glücklich werden kann?
Nein.
Warum nicht?
Nein. Ich, von innen heraus, also, kommt drauf an, wie wir die Frage jetzt interpretieren. Haben wir überhaupt kein Außen oder haben wir quasi kein lebendiges Außen? Also gibt es eine Welt, bewege ich mich in einer Welt, die halt nicht besiedelt ist mit Lebewesen? Oder ist die Frage so, ob ich sie brauche?
Also ich, wenn ich da was zu sagen darf,
ja.
Anders formuliert, glaubst du, du kannst aus dir selbst heraus unabhängig von anderen glücklich werden? Das heißt, du in deiner jetzigen Konstellation als Marco Meitner, umgeben von Menschen, eingebettet in sozialen Gefügen, in einer Beziehung etc., in einer Familie, brauchst du diese Surrounds, die sozialen, um eventuell glücklich werden zu können? Oder ginge das laut deiner Meinung auch unabhängig davon?
Nein, ich glaube, unabhängig ist es nicht möglich. Allerdings ist der Bärenanteil, der liegt bei mir. Also ich würde schon sagen, dass 80% aus, ich sag mal, einer Haltung heraus, die glücksoffen ist, dass diese Haltung halt 80% dessen ausmacht, dass wir glücklich werden können. Aber ich glaube, die restlichen 20% sind dann tatsächlich Sozialverbindungen, die mich immer wieder spiegeln, mich immer wieder verorten, die einen Resonanzraum für mich bilden, in dem ich auch das, was ich quasi von innen heraus lebe, mir auch quasi bilde und erarbeitet habe, also dieser 80% Vorleistung, Vorarbeit, die nur an mir liegt, die möchte nochmal sich auch verobjektivieren, also in die Welt herausgeschrien, gelaufen, gesprungen, getanzt werden. Und das funktioniert nur, wenn das dort außen auch einen Widerhall gibt, weil allein in die Dunkelheit zu rufen, ohne dass etwas zurückkommt, wird dieses ganze Bedürfnis nach Leben, nach Geltung, nach Verortung meiner selbst in der Welt, all das wird halt nicht funktionieren, wenn ich nicht das Du hätte, das mich quasi spiegelt, das mich auch liebt und das mich genau in diesem Gefühl bestätigt. Also ich kann ja nicht das Gefühl zu 100% selbst produzieren, glücklich zu sein, ohne dass das Nee, das funktioniert meines Erachtens nicht, weil ich brauche noch immer das Du, was genau dazu führt, dass ich mich vergessen kann. Weil die glückseligen oder die freien Momente, sage ich mal, die wir verleben, habe ich zumindest in meiner Historie, in meiner Wahrnehmung, hat das immer ganz viel mit Selbstvergessenheit zu tun. Mhm. Dass wir gerade dann uns selbst und unser Ego und all das Wollen, was damit verbunden ist, dass das quasi in diesem Moment nicht existiert. Da braucht es nicht zwangsläufig ein lebendiges oder ein Menschwesen. Mhm. Das kann man natürlich auch in sogenannten Tieren wiederfinden oder in der reinen Anschauung der Natur. Aber auf einer, ich muss dann trotzdem noch irgendwie irgendwo als Subjekt aufgehoben werden und in etwas Größeres übersetzt werden. Mhm. Und das kann dann ein Partner sein, das kann dann eine intellektuelle Neugier sein, die ja auch per se irgendwo das Du braucht, um irgendwie einen Dialog zu führen. Wir können im luftleeren Raum, funktioniert das nach meiner Erfahrung nicht. Also ich brauche das Du, um mich selbst quasi zu transzendieren, um dann diese Glücksoffenheit zumindest anzustreben. Das heißt nicht, dass es dann unabdingbar zum Glück führt. Da führt auch, es ist auch noch ein ganz schöner Prozentteil Zufall und Willkür dabei. Wenn mir jetzt eine schwere Krankheit widerfährt, die mein ganzes Wesen verändert, dann ist das natürlich ist all das, was ich gerade gesagt habe, natürlich abhängig vom Faktor Gesundheit.
Ja.
Und also diese Surroundings gehören natürlich auch dazu, das gewisse Glück, den Zufall. Ja, um so irgendwie an den Punkt zu kommen. Ich hoffe, es ist irgendwie halbwegs deutlich geworden.
Es ist sehr deutlich geworden, finde ich. Ich bin auch dankbar, weil du damit jetzt den Weg in die aktuelle Folge geebnet hast. Ich will nämlich mit dir über Identität sprechen. Und es gibt eben auch diese Glücksidentität, beziehungsweise es gibt ganz viele Anleitungen zum Glücklichsein. Und ich habe also in meinem Leben versucht, das auch zu erreichen und habe es also überwiegend versucht, alleine aus mir selbst heraus zu gebären. Und bin heute als 35-jähriger Melvin der Ansicht, das geht nicht, also gar nicht, ja. Wir müssen darüber sprechen, warum also manche sogenannten Sadhus, das heißt Eunuchen oder Eremiten, die irgendwann mal aus der Gesellschaft ausgestiegen sind, in eine Höhle ausgewandert sind, jetzt plakativ gesprochen, dort also die sogenannte Erleuchtung finden, und das kann man ja auch als Glückseligkeit begreifen, ob das nicht sozusagen meine Annahme auf den Kopf stellen könnte. Es ist immer schwer, so etwas zu überprüfen. Ich habe jetzt auch selber noch keinen kennengelernt. Jedenfalls habe ich die letzte Zeit vermehrt über Identität nachgedacht, über meine Ichheit nachgedacht und über die Notwendigkeit, in einem Wir-Gefühl, in einem Miteinander und Füreinander stattzufinden, um mich selber überhaupt begreifen zu können. Und auch bewerten zu können und auch glücklich machen zu können. Von daher begrüße ich jetzt erstmal alle, die dazugeschaltet haben, recht herzlich. Wir sind wieder am Stissel. Logos, Marco, Melvin, ihr wisst Bescheid. Ich glaube, irgendwann brauche ich das auch nicht mehr in der Fülle vorzustellen. Und ich freue mich auf die heutige Sitzung mit dir, Marco, in der wir, wie gesagt, über Identität sprechen wollen. Und ich schicke jetzt nochmal voraus, also nachdem du ja schon wirklich vieles angeschnitten hast, was ich jetzt mit dir besprechen möchte. Leider, ich habe also auch irgendwie gehofft, du sagst natürlich, ne, so liest doch mal die Bhagavad Gita oder ja, Upanishaden oder dergleichen. Also das reicht aus, meinen eigenen Seelengrund zu erfahren, oder im Zen sagt man die Leerheit der Dinge, Shunyata, um das wirkliche Zufriedensein und Glücklichsein zu erfahren. Das sind alles Wege, die gegangen werden und die auch ihre Legitimität haben. Da möchte ich jetzt nicht in den Bash oder so einsteigen. Aber ich glaube, auch noch komplexer sind in sich, als wir oftmals vermuten. Das ist erstmal leicht gesprochen zu sagen, setz dich vor eine weiße Wand und erfahr die Leerheit derselben und der Dinge und deines Lebens und denk über den einen oder anderen Koan nach. Das war mein Hund, der hat hier was umgeschmissen. Und genau, und ich stelle also fest, gerade jetzt nach dieser Zeit der Isolation in der Pandemie, wo ich also wirklich stark auf mich zurückgeworfen wurde und am Anfang gedacht habe, das kriege ich gut hin, weil ich bin ja geschult in Sachen Achtsamkeit und bin auch geschult darin, mit mir selber zu sein. Ich bin das schon sehr lange und ich kann schon sehr lange auch gut mit mir selber sein. Das ist auch wichtig. Und trotzdem lastet diese Zeit immer noch sehr schwer auf mir. Es war eine unglaublich belastende Phase in meinem Leben, wo ich wenig Kontakt zu einem Gegenüber hatte und eben viel auf mich selber zurückgeworfen wurde und jetzt das Gefühl habe, ich bin so richtig stagniert. Also es hat keine besondere Entwicklung stattfinden können. Und jetzt, wo ich wieder aufbreche ins Außen und mit Menschen zusammenkomme, geht diese Entwicklung weiter, die vorher natürlich auch stattgefunden hat. Also ich, so ungefähr spüre ich das gerade.
Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wir haben ja, und ich meine, der, ich sag mal, dieser Falle gehe ich auch das eine oder andere Mal mit Sicherheit noch ja, blinden Augens entgegen. Ich dachte mir nämlich auch mit Pandemie, ich gehe ins Homeoffice, ne, man isoliert sich, es ist Lockdown und so weiter und so fort, dachte ich mir auch, das ist jetzt die Zeit, jetzt hast du endlich die Zeit, deine literarischen Ambitionen umzusetzen und das wird jetzt genau dein Jahr oder dein halbes Jahr, je nachdem von welcher Entwicklungsstandpunkt wir gesprochen haben, und das konnotiert ja ganz, ganz stark mit so einem super romantisierten Künstlerbild, was ja, ich weiß jetzt nicht, in welcher Literaturepoche das genau reinfällt, aber ich glaube, so die Zeit um Goethe rum wurde ja quasi das Genie propagiert. Es ist das literarische Genie, was nur sich selbst braucht, was in der Einöde quasi durch göttliche Intuition oder dergleichen, also diesen Genius quasi irgendetwas Göttliches anzapfend, schaffend tätig sein kann und aus dem Nichts heraus entsteht das Werk. Das ist eine sehr, sehr romantisierende Vorstellung des Künstlerbegriffs, und Künstler möchte ich jetzt hier synonym setzen mit etwas Schaffendem. Also ich, für mich ist etwas künstlerisch Tätiges etwas aus sich heraus produzieren, mit der Umwelt in Kontakt treten und etwas Neues erschaffen, was vorher in dieser Form nicht da war. Das nochmal zur Einordnung, habe ich auch schon öfter gesagt, aber ich will es irgendwie ein bisschen abgrenzen können, damit man weiß, worüber ich spreche. Und ja, dieser schaffende Mensch ist nach dieser Vorstellung halt ein komplett autarker Mensch. Und es gibt, und das fand ich letztens auch ganz, ganz, ganz bezeichnend dafür, es gibt so eine Sitcom, Modern Family, wird vielleicht einigen was sagen, einigen auch nicht. Geht um eine Familie, die halt aus quasi einem Vater, zwei Kindern besteht.
Ist doch Al Bundy, oder nicht? Ne?
Genau. Und der Vater heiratet neu eine sehr viel jüngere Frau, die bringt ein junges Kind mit in die Beziehung und so weiter und so fort. Und dieses Kind ist halt sehr künstlerisch angehaucht, zumindest wird es als solches immer eingeführt und ist halt künstlerisch begabt und begeistert, geht auch auf oder belegt Kunstkurse innerhalb des College. Und er hat die Möglichkeit, das ist dann in der letzten Staffel, ich spreche einfach mal eine Spoilerwarnung aus, wird von seinem leiblichen Vater dazu eingeladen, weil er eine Kreuzfahrt um die ganze Welt gewonnen hat, wird dazu eingeladen, jetzt nach dem College die Welt zu sehen. Und erst will er das nicht so, seine Mutter will es auch nicht, die haben eine sehr enge Beziehung und er hat dann irgendwie so ein Theaterstück entwickelt, in dem er irgendwie 5 verschiedene Rollen spielt. Und da merkt die Mutter, dass ihr Kind absolut isoliert von der Welt dort draußen ist und ihr fällt es wie Schuppen von den Augen, der Junge muss raus, er muss was erleben, damit er auch was zu sagen hat. Und das ist irgendwie das, was ich meine. Wir können uns natürlich zurückziehen und aus dem Erfahrungsschatz, den wir haben, etwas schaffen, und Ruhe braucht man mit Sicherheit auch für kreative Inspiration. Und da gibt's ja auch zig Bücher zu Techniken, wie man Kreativität quasi sich selbst, ne, anzapfen kann, das ausbauen kann, wie ich an meine Kreativität herankomme. Aber nichtsdestotrotz müssen wir auf einen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Und ich glaube, wenn wir nichts erleben, also wirklich gar nichts erleben, dann wird natürlich auch schwierig, diese subjektive Welten, die wir dann in der Literatur aufbauen wollen, mit Leben zu füllen. Yeah. Also habe ich nie einen Dialog gehört. Wie soll ich einen Dialog entwickeln, wie er authentisch für die lesende Person herüberkommt? Und das ist so diese Lehre, die ich auch aus den letzten 2 Jahren habe, dass, wenn nicht viel in dem Leben geschieht, auch nicht viel Animation in mir drin ist, ja, etwas zu produzieren, weil es ist eine gefühlte Stagnation vorhanden. Und ich glaube, das kann man ganz gut in das von dir jetzt anfangs aufgeworfene Thema übersetzen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass du in der Zeit auch Probleme hast. Und man muss natürlich dazu sagen, dass du nochmals anders als ich dann wirklich stärker isoliert war, weil ich noch mit einer Partnerin zusammenlebe, du das über weite Phasen nicht hast und das auch nochmal aus einem anderen Blickwinkel betrachten kannst und muss und wirst, das muss man dazu natürlich sagen, dass wir jetzt nicht von derselben Erfahrungswelt sprechen,
ja.
Aber nichtsdestotrotz kenne ich das auch und Identität ist ja etwas, was wir uns oder andere uns andichten, wir uns andichten. Und ich würde Identität als solches beschreiben. Es gibt ja im Englischen Wort identify, also ich identifiziere etwas, also ich bestimme etwas ganz klar, ich kann es nach links, rechts, oben, unten abgrenzen. Also wir stülpen über irgendeinen Rahmen, setzen wir einen Zaun drum und nennen das, was da drin ist, XY, und das ist die Identität. Ist natürlich auch die spannende Frage, gibt es die Identitäten unabhängig von uns, aber das brauchen wir, ich glaube, da brauchen wir nicht drauf eingehen. Aber wir benennen jetzt irgendetwas als ich bin, weiß ich nicht, Marco der Fußballer oder so. Dann bezeichne ich ganz klar, denn identifiziere ich mich mit einer Freizeitaktivität oder auch einem Beruf, je nachdem, wie erfolgreich man dort ist. Und identifiziere mich ganz stark mit der Tätigkeit. Also ich grenze mich nach links und rechts ab.
Genau.
Und bekomme ein besseres Selbstgefühl.
Ja.
Wenn ich allerdings links und rechts nicht liegen habe, weil ich nicht in Kontakt trete zu anderen Wesen, von denen ich mich abgrenzen kann.
Genau das.
Zu denen ich mich hin verorten kann,
ja.
Dann haben wir natürlich ein Problem.
Ja, genau. Also Identität kommt aus dem Lateinischen, von idem, derselbe, ja, und meint genau das, was du jetzt zuletzt gesagt hast. Also wir sind sozusagen durch die Identität in einem hochgradig individuellen Sinne zusammengefasst mit all unseren Eigentümlichkeiten, Eigenheiten etc., die uns also, wie gesagt, von anderen unterscheiden und unterscheidbar werden lassen. Das zählt übrigens nicht nur für Menschen, auch für alles andere, auch für Gegenstände letztlich. Und was du auch gesagt hast, so dass ich mich ja auch dann mit dem Außen vergleiche und darüber meinen Wert erfahre, das halte ich für ganz entscheidend in dieser ganzen auch Debatte jetzt rund ums Glücklichsein, ob ich das also alleine oder eben nur über andere, über das Miteinander und so erreichen kann. Weil ich glaube, der zentrale Konflikt, den wir alle erleben, der uns hemmt, glücklich oder zufrieden zu sein, das habe ich auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, ist die Diskrepanz zwischen dem, was wir real von uns sehen, erleben und sagen wir mal gespiegelt bekommen und dem, was wir idealerweise sein wollen. Also ideal selbst versus real selbst. Ich sehe da so ein Bild eines kleinen Kindes, das irgendwann, ja, ich kenne mich jetzt nicht so gut aus in den Entwicklungsstufen, aber ich sag mal mit 2 Jahren zum ersten Mal bewusst erlebt, dass das Spiegelbild den Körper dieses Kindes wiedergibt. Jetzt sieht also dieses kleine Kind diesen Körper, der ja als solcher bereits vollständig ist, ja, und vergleicht ihn eventuell mit den Körpern anderer, also erwachsenerer Menschen, die natürlich ganz geschmeidig im Vergleich und eben auch erfolgreich mit diesem Körper Dinge tun, die das Kind aber noch nicht umsetzen kann, weil in der inneren Welt, auf der inneren Bühne sieht es ganz anders aus. Da ist ja noch ganz viel fremd und unklar und inkonsistent und so eine rohe Masse. Ja. Das heißt, das Kind sieht an dem Körper, da ist bereits etwas Abgeschlossenes, aber ich selber bin im Innern noch überhaupt nicht da. Ja. Und da entsteht eventuell ein entsprechender Konflikt raus. Ich möchte auch gerne so wie Mama, Papa irgendwie die Zwiebeln schneiden können oder was auch immer, ne, mich bewegen können, tun können. Und das so als Symbol, was uns durchs Leben begleitet. Wir werden von der Außenwelt gespiegelt, wir bekommen Feedback, wir sehen uns natürlich auch in den Möglichkeiten der Spiegelung wieder, also ob das jetzt ein Spiegelbild ist oder ein Foto oder eine Videoaufnahme und dergleichen und bewerten das natürlich entsprechend, wissen, es gibt Menschen, die haben einen Körper so wie du und ich und sind mit dem halt in einer Sache extrem erfolgreich, ich aber nicht und ich wäre gerne in dieser Sache so erfolgreich und das macht natürlich Leiden und Unzufriedenheit. Und das Ganze kann aber eben nur stattfinden, wenn ich ein Umfeld habe, an dem ich partizipiere, wenn ich also im sozialen Bezugskreis eingebunden bin. Ansonsten bleibt das hier alles matt und ich kann da überhaupt keine richtige Wertstellung unternehmen. Ja, weil das einerseits nicht abzugleichen wäre mit der Außenwelt, es gibt andererseits kein Feedback und schließlich brauche ich da auch keine Ambitionen zu haben. Ja, also es ist spannend, dass ich das so für mich entdecke, weil es irgendwo auch in mir so als ja recht primitiv verortet wird, als archaisch gar, ne? Das entspricht jetzt nicht dieser spirituellen Sichtweise von egolos in die Welt hineinmeditieren und aufwachen und ein heller Stern werden und dergleichen, sondern das bricht mich schon stark herunter auf ein konkurrenzhaftes, auf ein strebsames und letztlich auch befangenes Individuum, das ich aber eben auch bin. Und solange ich das leugne, leide ich mehr unter den Spannungen des Leugnens als unter den eigentlichen Konflikten, die ja verborgen bleiben und dann auch entsprechende Abwehrmechanismen und so weiter konstituieren. Ich hoffe, das war einigermaßen klar, was ich da ausdrücken wollte.
Ja, durchaus. Mhm. Finde ich auch nochmal sehr interessant, dass du die körperliche Identität herausstellst, weil ich da in erster Linie nicht an den Körper denke, aber ja, ganz klar, das ist ein ganz starker Identifizierungspunkt, den wir natürlich auch abgrenzen wollen, indem wir bestimmte Kleidung tragen, die natürlich unseren Körper irgendwie die Merkmale herausstellen, die wir vielleicht gerne mögen, natürlich verbunden mit einer gewissen Haltung aus einer Kultur heraus. Viele, viele Subkulturen, Jugendkulturen haben halt auch immer irgendwie ihre eigene Kleidung, um das halt zu versinnbildlichen. Also da greift natürlich vieles ineinander. Mhm. Ich würde, wolltest du dazu was sagen?
Ja, ich wollte nochmal dazu was sagen. Es ist natürlich auch die griffigste Form der Selbsterkennung. Ja, ich habe jetzt quasi das Spiegelbild vor meinen Augen und kann wirklich sagen, ich bin das. Ja, das ist quasi der Körper, in dem ich wohne oder der ich bin, wie man das halt formulieren möchte. Also das ist eindeutig. Ja, es ist nicht so. Ich sag mal, wenn ich jetzt anfange, meine Charakterzüge zusammenzubringen und meine politischen Meinungen, Haltungen, wie auch immer, zum Leben, zur Welt da einordne und dann daraus so ein Konstrukt entwickle, das bin ich, das rinnt mir so durch die Finger. Also ein Körper ist eindeutig. Ja. Und da ist natürlich auch dann der Konflikt eindeutig. Das ist mein Körper und das stört mich. Und vielleicht will ich dieser Körper gar nicht sein. Vielleicht will ich ein ganz anderer Körper sein. Vielleicht will ich ein anderes Geschlecht haben. Ja, und das als der Konflikt, den ich vorhin meinte, so als Grundkonflikt, der vielleicht schon sehr früh auch Menschen begegnet in jungen Jahren, der sich durch das ganze Leben zieht, der aber eben auch immer wieder eine zentrale Rolle spielt. Das wollte ich vorhin so ein bisschen hervorheben in dieser Identitätsfrage. Ne? Also ich ganz bin richtig, das und ja. will ich das so sein? Das kann man natürlich auch mit den inneren Werten alles nochmal so betrachten. Aber das als erstes ins Auge sticht, ist natürlich der Körper.
Ja, absolut. Bevor wir vielleicht nochmal den Kreis schließen, weil du auch einen super spannenden Begriff genannt hast und darauf möchte ich aber nach einer Schleife zurückkommen. Du hast nämlich gerade von Glücksidentität gesprochen und darauf möchte ich am Ende hinaus. Ich würde ganz gerne mit dir, da du das Thema jetzt schon so schön vorbereitet und geöffnet hast für uns alle, würde ich gerne darauf eingehen, wann du das letzte Mal quasi eine radikale Neuerfindung vorgenommen hast, wenn das schon mal geschehen ist.
Also nicht rechtsradikal, sondern recht radikal.
Recht radikal, genau. wann hast du das letzte Mal eine Identität abgelegt und eine neue angenommen? Vielleicht so und wenn das öfter passiert ist, was ich ganz stark annehme, dann würde ich auch gerne von dir erfahren, welchen du als einschneidendsten Identitätsverlust oder Zugewinn du erfahren hast in deinem Leben.
Also erstmal die Frage, wann ich das letzte Mal mich selber neu erfunden habe, so habe ich es jetzt verstanden. Auch da möchte ich meinen Körper beziehungsweise meine direkte physische Optik nutzen oder hervorheben in dem Diskurs. Also ich habe recht lange in meinem Leben einen straighten Kleidungs- oder Dresscode gefahren und war vor allen Dingen so ganz gerne so ein bisschen skatermäßig unterwegs, habe aber auch schon mal eine Levis-Hose getragen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt irgendwie casual nennt. Auf jeden Fall war ich da sehr befangen und habe auch Wert auf so Markenkleidung und so weiter gelegt, aber wollte jugendlich aussehen. Ich glaube, das ist entscheidend. Also locker, jugendlich, irgendwie auch mich dazu bekennen, dass ich eben noch nicht in einer gewissen Weise, auf eine gewisse Weise in der Erwachsenenwelt angekommen bin. Und das kippte dann ziemlich radikal so vor 2, 3 Jahren, 2019 würde ich sagen, wo ich mit einem Freund damals in Heidelberg, dem es genauso ging, zu einem Herrenausstatter ging. Und nicht, weil wir irgendwie eingeladen waren auf eine Hochzeit oder auf eine Beerdigung oder dergleichen, sondern weil wir überlegt haben, was macht das mit uns, wenn wir uns jetzt mal etwas vornehmer kleiden? Also mehr angepasst auch an die Alterskategorie, in die wir jetzt hineingekommen sind mit Ü30 und eben raus aus diesem legeren Outfit und habe da zum ersten Mal Hosenträger anprobiert. Es klingelt sofort, weil du hast mir vor kurzem noch so nettes Feedback gegeben, dass mir Hosenträger verdammt gut stünden. Und also auch dann eben ein schönes Hemd und ein Sakko und eine Chino-Hose und dergleichen und eben auch so Mokassins. Und da stand ein völlig anderer Mensch vor mir im Spiegel, den ich direkt noch mehr wertschätzen konnte, auch ernster nehmen konnte, den ich vernünftiger empfand in seiner Wirkung, in seinem Auftreten. Und dann haben wir das also beide durchgezogen. Wir haben uns dann einen Dresscode für den Abend erworben und sind dann abends in die Clubs und ja in die Bars von Heidelberg. Und das war bizarr, wie die Leute auf uns reagiert haben. Wir wurden plötzlich gesiezt. Die Türsteher haben uns sofort Platz gemacht. Wir wurden da jetzt nicht kontrolliert oder dergleichen. Wir haben eine vortreffliche Behandlung erfahren. Also wenn uns in den Bars dann der Kellner begegnet ist, der hat uns dann also wirklich ganz entzückend behandelt. Und dann haben wir uns natürlich auch die teuersten Moskau Mules und so bestellt, die es gab, um dem Ganzen noch irgendwie so ein Geschmäckle zu verpassen. Und es war einfach beeindruckend, wie wir die Blicke auf uns gezogen haben, was das auch mit uns gemacht hat im Inneren. Also dass da eben so eine Erhabenheit auch bei beiden dann entfacht wurde, ein gewisser Stolz, auch, also alles Dinge, die ich vorher in der Form nicht kannte. Ich wollte sonst immer locker im T-Shirt und vielleicht ein bisschen zerrissene Jeans oder dergleichen mit Chucks und so unterwegs sein, und da habe ich mich irgendwie wohl drin gefühlt. Aber das war wirklich dann ein großer Sprung, und das hat sich bei mir dann etabliert, dass ich also mir dann immer mehr Garderobe angelegt habe in diese Richtung, und wenn ich also dann ausgegangen bin danach, die Wochen, Monate, Jahre, fast immer habe ich mich auch entsprechend dann eingekleidet. Und das mittlerweile würde ich sagen, habe ich überwiegend Dresscode in diese Richtung. Und was mir noch fehlt, ist so ein richtig schöner Siegelring. Dann überlege ich immer mal eine Taschenuhr noch oder irgendwie so einen angenehmen Spazierstock. Also so was leicht Aristokratisches, ja.
Zylinder auch?
Zylinder habe ich auch drüber nachgedacht, ja, ich hatte auch schon mal einen auf. Das fand ich jetzt nicht so cool. Es ja, gibt noch so ein paar Ideen, und natürlich ist das was Exaltiertes, vielleicht auch was narzisstisch, histrionisches, whatever, aber ich möchte dazu stehen, ja. Und das ist nun mal auch Bestandteil unserer Gesellschaft des Wettbewerbes, dass wir uns irgendwie ständig performen wollen und müssen. Und ich bin da eben auch im Game. Ja, ich möchte aufhören, so zu tun, als würde ich über dem Ganzen stehen, bräuchte das nicht, aber ziehe mich in Wirklichkeit zurück in stille Kämmerlein und denke mir, boah, wäre ich mal so wie Hinz und Kunz, ne? Das fällt mir ja dazu ein.
Du hast ja auch anfangs erwähnt, dass es, also für mich klang es jetzt nicht so, als wenn das jetzt eine zwanghafte Motivation wäre, ja, affektiert zu sein, also irgendeinen Effekt hervorzurufen, sondern es kam ja anscheinend da heraus, dass ihr in euch eine Veränderung ausgemacht habt. Inwiefern die jetzt, ne, reflektiert genauso benannt werden kann oder damals benannt wurde, mag dahingestellt sein. Aber du hast ja irgendwie einen Veränderungswunsch entwickelt. Und du hast ja auch erwähnt, dass ja eine gewisse, die Wahrnehmung, also du wolltest wahrgenommen werden, wie du dich fühlst. In dem Sinne, dass du jetzt weg von dem Jugendlichen, ich möchte hip und up to date sein zu. Ich bin ein gesetzter Mann, der ganz genau weiß, wo er hingehört und das auch irgendwie dann umgesetzt. Und man muss sagen, das klingt jetzt alles erstmal so ein bisschen angestaubt, aber ich weiß ja, was du da trägst, und es ist, du trägst es ja trotzdem mit einer gewissen Art der Kreativität. Also ich würde sagen, das ist viel macht da auch deine Frisur aus, tatsächlich, finde ich, die dir sehr gut steht. Ihr habt dich ja kennengelernt mit sehr viel kürzeren Haaren.
Das stimmt, ja.
Und auch alle Bilder, die ich von dir, alle Videosequenzen gesehen habe, da hast du immer eine Kurzhaarfrisur getragen. Würdest du die tragen, wird das auch nochmal anders kommen, aber ich glaube, gerade mit der Frisur, dann diese ein, zwei Blickfänge wie den Hosenträger oder dann mal eine schicke Fliege oder sowas, die runden das Ganze ab und machen es dann trotzdem irgendwie zu einem, weil wenn ich an Anzug denke, muss ich ganz ehrlich an viele Arbeitskollegen denken, die wirklich austauschbar. Das ist eine Uniform, und bei dir ist es ja keine Uniform. Da ist es ja ein Ausdruck von dir selbst. Wenn du jetzt irgendwie die Leute in Terminen aus dem Homeoffice siehst, hat auch niemand einen Anzug an. Also das ist jetzt keine keine Spiegelung einer inneren Haltung, die sich jetzt einfach in einem, ja, in einer Art und Weise niederschlägt, wie ich mich nach außen präsentiere. Das ist quasi von außen aufgezwungen. Der Beruf gebiert mir jetzt quasi, mich so und so zu kleiden. Und dann quasi, ja, blauer Anzug, schwarzer Anzug, mal siehst du einen grauen. Und das war's dann so. Und alle weißes Hemd. Und also es ist wirklich austauschbar. Du könntest da hingehen und da die Leute durcheinander würfeln, so an der Kleidung würdest du sie nicht identifizieren können. Mhm. Und da sind wir ja wieder an dem Punkt, du identifizierst dich darüber, du machst es dir zu eigen und du kleidest dich nicht formell in Form einer Uniform. Mhm. Und ich finde, das ist nochmal wichtig zu sagen bei dem Punkt, dass es natürlich, wenn ich meinen Typ verändere, natürlich irgendwo auch, wir haben schon über das Thema Gruppenidentität gesprochen. Ich habe früher, ich war ein Hip-Hop-Head vom Herrn, nur Hip-Hop gehört, Baggies getragen, diesen ganzen Drive mitgenommen, XXXXXL-Shirts und so weiter, Kappe. Ich habe die Kappe aber nie irgendwie schräg getragen wie ein Idiot. Gerade. Da, ich fand schon immer, dass man damit doof
war. Da war auch kein Propeller dran oder so.
Nee, ich bin dann, hatte da einen Fuchsschwanz dran. Jetzt hier noch so am Fahrrad, das war früher auch mal irgendwie so ein Ding. So ein Fuchsschwanz an so einem Pin dran. Mhm. Naja. Und da ist man natürlich, wenn Freunde sich auch so kleiden, ne, man identifiziert sich über die Kleidung direkt schon, ah, guck mal, der hört auch meine Musik. Und gerade bei Hip-Hop ist viel mit, ja, ne, das Hip-Hop-Verständnis ist immer, wir sind mehr als eine Musikrichtung, wir sind eine Subkultur. Weil viel mehr dazu gehört als nur die Musik. Und wenn man jetzt den Hip-Hop-Begriff nehmen möchte, dann gehört natürlich nicht nur der Rap dazu, sondern auch das DJen, das Sprayen und das Breakdancen. Und das ist halt natürlich irgendwo aus New York entstanden. Mhm. Und es hat natürlich diesen eigenen Lebensgefühl. Aber man identifiziert sich damit und andere Leute, die dasselbe tragen, fallen einen ins Auge. Das ist natürlich dann auch schon direkt so ein starker Bezug zu einer Gruppe, die man führt. Mhm. Hat das bei dir eine Rolle gespielt, dass du da jetzt quasi so eine Gruppe vor Augen hattest, der du dich zugehörig fühlst? Oder war das wirklich für dich im Vordergrund eine subjektive Entscheidung?
Also, das ist überhaupt nicht mein Stil. War auch noch nie mein Stil, einer Gruppe zugehörig sein zu wollen, weil ich ja den Anspruch habe, mich möglichst individuell herauszuschälen aus allem und auch Trends zu setten. Das habe ich in meinem Leben mehrfach auch geschafft, dass ich gewisse Trends einfach losgetreten habe. Und ich habe also auch eher das mit dem Anspruch gemacht, herauszustechen. Ja, also aus meinem Freundeskreis, und da war eben dann der eine Kumpel dabei, das hat ganz gut gepasst. Ich muss dazu sagen, ich war auch so im Trennungsmodus damals, ich brauchte eh irgendwie so einen kleinen inneren Gamechanger, und es war also eher so diese Motivation, also es ging dann eher in die Richtung, keiner Gruppe zugehörig sein zu wollen. Wenn dann so diese altadelige Aristokratie oder irgendwie auch so, hier hängt ja der Wanderer im Nebelmeer bei mir, das hast du mir ja geschenkt, das Bild von Caspar David Friedrich, das hier hängt, der Wanderer im Nebelmeer, auch da seh ich einen abenteuerischen jungen Entdecker, der im frühen 19. Jahrhundert vor einer Nebellandschaft auf einer Gebirgskette steht und ist eben ähnlich angezogen, wie ich dann heutzutage auch unterwegs bin. Also auch die Haare was länger, hinten zum Zopf gebunden und so weiter. Es hat schon sowas Altertümliches. Ich werde auch manchmal assoziiert mit Schiller oder dergleichen. Also wenn jetzt so aktuelle Porträts dann gemacht werden.
Wenn es nach mir geht, könnten Gehröcke wieder modern werden.
Also klar.
Ich mag das. Ja. Ich finde das sehr, sehr ästhetisch und das war deine letzte prägnante Typveränderung oder etwas, ja, wo deine Identität
ja, neu definiert wurde. Ja. Mhm.
Genau, neu definiert wurde. Mhm. Das ist eine sehr offensichtliche Frage, also eine relativ, es ist eine Suggestivfrage. Aber trotzdem möchte ich auf das Thema zu sprechen kommen, weil ich es für wichtig halte. Mhm. Bist du nur eine Identität? Hast du nur eine Identität? Und wenn nicht, gibt es Identitäten, die sich auch quasi widersprechen? Und kommt, ja, also herrschen spannend. Da Konflikte quasi in dir?
Ja. Ja, na klar ist das eine schon fast rhetorische Frage. Ich glaube, vielen Leuten, die das jetzt hören, wird der Buchtitel von Richard David Precht, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, in den Sinn kommen können. Das heißt, ich werde jetzt einen Teufel tun und sagen, ich bin nur eine Identität, bin ich natürlich nicht. Es gibt doch auch diesen Film Identity, glaube ich, also ein Film über... Da geht es also um ein Motel, wo ganz viele Leute wegen einer ja, Unwetterkatastrophe letztlich landen und dann sterben die nach und nach. Und die Frage ist halt, wer ist der Mörder? Und es bleiben immer weniger über. Und zwischendurch sieht man halt eine andere Sequenz, dass das alles nur der innere Film eines verurteilten Straftäters ist, der also in einem Gremium von Psychiatern und Ärzten beschreibt oder irgendwie da diesen inneren Film quasi vorträgt, und die wollen herausfinden, was ist sozusagen die Primär- oder Uridentität, und er hat da eben ganz viele Identitäten, die gegeneinander kämpfen und dergleichen. Es kommt mir gerade, aber ist auch total unwichtig, weil ich will die aber Frage beantworten. Also definitiv habe ich verschiedene Identitäten in mir, verschiedene Akteure auch in mir, die auch in einer Konkurrenz zueinander stehen können. Ja, also ich sag mal so jetzt analytisch gesprochen, habe ich natürlich immer die libidinösen Anteile und die destruktiven Anteile in mir, die sich mal mehr, mal weniger auch an die erste Geige positionieren und dann entsprechend Musik machen. Ich habe natürlich auch dann meine Idealvorstellung, was ich am liebsten da in mir hätte. Also da bin ich nicht Herr im eigenen Haus, sondern oftmals auch dem unterworfen, was sich da in mir ausprägt. Und die Frage ist überhaupt, können wir da eine Konsistenz reinkriegen? Also ist das überhaupt möglich, nur eine Identität zu leben, zu werden, zu sein in einer dergestalt heterogenen Gesellschaft und Welt? Ich switche auch hin und wieder, das kommt auch dazu. Also, dass ich dann, also jetzt für mich das Beispiel, wie ich vorhin sagte, dieser spirituelle Weg, den ich brutal praktiziert habe über viele Jahre, in denen ich mich auch hineingeflüchtet habe, von wegen Solipsismus oder ich brauche erstmal nur mich, nur ich bin sozusagen für mich real und der Rest ist kein entscheidender Bestandteil meines Diskurses. Der Rest, der ist irgendwie Makulatur oder dergleichen. Und habe mich damit ja auch geschützt vor dem Einfluss der Außenwelt. Und das ist jetzt also ganz klar gekippt. Und zwischendurch komme ich trotzdem wieder an den Punkt und denke mir, ach Melvin, spiel doch keine Spielchen. Ja, du bist doch kein Kindermensch. Du brauchst doch jetzt nicht hier irgendwie in so eine diffuse Abhängigkeit, in so einen Sankara of Craving zu geraten, sondern nimmst dich jetzt da schön raus, meditierst eine Runde und bist dann wieder gesettelt. Und dann kommt aber wieder der Melvin, der sagt, ich brauche aber ein Du und ich möchte auch limitiert und unfertig sein dürfen und unerleuchtet sein dürfen.
Ja. Ja. Ja, und man muss natürlich auch da vorsichtig sein, der Melvin, der die Erleuchtung anstrebt, der kann ja auch ganz schnell, kann diese Identität ja auch genau das wieder beinhalten, was eigentlich auf dem Weg des Buddhismus quasi, ja jetzt nicht ausgelöscht, aber ich sag mal, doch irgendwo ja nihiliert werden soll.
Genau. Mhm.
Dann kommt nämlich der Melvin, der damit wieder irgendeine Leistung verbindet, sich darauf beruft, ja, sich darüber identifiziert und dann quasi sich abgrenzt von anderen, weil du bist ja die Person, die auf dem Weg ist. Das ist ja die Gefahr daran, oder beziehungsweise die Schwierigkeit, da sich nichts drauf einzubilden, weil das ist ja genau die Lehre, die der Buddhismus ziehen will, dass es halt Schall und Rauch ist und quasi darin die Quelle des Leides liegt.
Ja.
Indem wir halt wieder irgendwas erstreben wollen, etwas wollen halt. Und ja, wenn wir es nicht erreichen, an diesem unerfüllten Wunsch zerbrechen, und wenn wir es erreichen, an der inneren Leere zerbrechen, weil unser Wollen ja wieder irgendwie was Neues will, aber jetzt gerade kein Objekt der Begierde hat.
Richtig.
Das ist natürlich, das ist natürlich total gefährlich, sich da nicht irgendwie, dass die Schlange sich nicht in den eigenen Schwanz beißt.
Genau.
Nichtsdestotrotz ist es wichtig zu erkennen, dass die Identitäten halt fließend sind, dass es jetzt nicht eine in Stein gemeißelte, irgendwie geartete Form ist, die mir in die Wiege gelegt wurde und in die ich gerade hineinwachse wie in einen Panzer und den dann nicht mehr ablegen kann. Also das ist ja quasi vielleicht so diese Leiterkenntnis aus dem Buddhismus heraus, dass all das fließend ist, all das nicht festgeschrieben ist und wir uns darauf nicht ganz so viel einbilden sollen, im Guten wie im Schlechten, sondern ne, dass das Leben halt dahin fließt und ja, der zukünftige Marco vielleicht mit dem heutigen Marco gar nicht so viel gemeinsam hat, aber dass das auch okay ist, so, und dass wir uns neu erfinden können, dass wir neue Prioritäten ausbilden können, aber die immer wieder in den Kontext setzen des Gesamten und das dann halt einfach mit einer Haltung nehmen, die etwas lockerer ist, weil wir dürfen uns, Identitäten können natürlich auch einen riesigen Zwang erzeugen, beziehungsweise das, was du schon angesprochen hast, das Idealbild, was wir ja auch mit einer Identität verbinden. Wir können ja auch versuchen, eine Identität auszufüllen, die einem gewissen Bild entspricht, an dem wir natürlich auch wieder scheitern können. Mhm. Das ist ja ganz klar. Wenn ich sage, ich möchte jetzt, Bodybuilder werden und alles, was dazugehört, ich feiere den Lifestyle so, aber bin nicht bereit, die ganzen Entbehrungen zu gehen, dann werde ich daran natürlich auch scheitern, diese Identität nicht erfüllen, das zu ernst nehmen und am Ende ja psychologisch da niederliegen und super enttäuscht sein, weil meine Idealvorstellung nicht erreichbar war.
Ja.
Und deshalb auch das so ein bisschen mit Leichtigkeit nehmen. Und jetzt würde ich ganz gerne, und da brauche ich noch eine Erklärung von dir, weil ich das höchst spannend finde, wenn du nichts mehr dazu sagen möchtest, auf die Glücksidentität zurückkommen. Weil das habe ich noch nie im Zusammenhang mit Identität gehört. Und mich würde mal interessieren, wie du diesen Zustand erstmal beschreiben würdest. Ist das auch ein Teil von mir oder ist es quasi die Summe der Identitäten, die ich irgendwie erfüllen möchte, damit ich halt glücklich bin? Weil wir können ja sagen, die Glücksidentität ist ja, wenn ich sagen will, ein Glücksgefühl, eine Glückseligkeit, ist etwas Allumfassendes. Das heißt, ich muss irgendwie jede Identität, die mir angelegt ist, muss ja irgendwo in dieser Glücksidentität aufgehen. Weil wenn der, weiß ich nicht, der Philosoph Marco hat natürlich, die Identität hat andere Anforderungen, ein anderes Anforderungspotenzial als der Liebespartner Marco in meiner Beziehung oder der Arbeitsmarco, der jetzt auf der Arbeit zu funktionieren hat. Also was genau ist für dich diese Glücksidentität?
Mhm. Genau, also Identität haben wir jetzt ja besprochen. Ja, also was das letztlich meint, es ist was hochgradig Individuelles, das, was mich sozusagen abhebt, abgrenzt von allem anderen, beziehungsweise alles andere abhebt und abgrenzt von mir. Und das eben übertragen auf das Thema Glück. Ja, mein persönliches individuelles Glück, das sozusagen jetzt nicht einer Struktur oder einem Muster entspricht. Ja, das also, sagen wir mal, irgendwie jeder ist glücklich, wenn er verliebt ist, ja, oder jeder ist glücklich, wenn er irgendwie erfolgreich ist oder dergleichen. Also, dass ich mich sozusagen nicht in so einem Schema bewege, sondern meine persönliche Glückswerdung, ja, in mir veranlagt ist und letztlich auch als Identität sich ausprägt. Also das gilt übrigens auch fürs Unglücklichsein, also fürs Unglück letztlich, die Unglücksidentität. Also ich bin sozusagen mit einem Zustand identifiziert, der mich individuell glücklich macht. Sagen wir mal, ich spiele unheimlich gern Schach, ja, und brauche sozusagen das Schachspiel als einen Mosaikstein zum Glücklichsein. Wenn ich jetzt aber nur Schach spielen würde, dann wäre das wieder zu viel und würde mich wahrscheinlich auf Dauer auch anöden. Also brauche ich auch zwischendurch irgendwas körperlich Bewegtes dazu. Spiele ich also auch Tischtennis. Und weil das eben auch wieder nur ein Mosaikstein ist, gehört dazu auch die Musik von Moderat oder dergleichen. Also da gibt es sozusagen Hinweise in mir auf der inneren Karte, welcher einzelne Baustein zu diesem Glück beiträgt, was ich als Glück verstehe, individuell. Ja. Und da kann, das Entscheidende ist halt, da kann kein anderer reinleuchten oder irgendwie für dich einen Fahrplan aufstellen, aber eben auf der anderen Seite unbedingt reinwirken und ist also in der Regel ein Bestandteil deiner Glücksidentität. Das heißt, du machst mich glücklich, mit dir bin ich glücklich. Wenn du jetzt nicht so wärst oder wenn du mir abhanden kämest, dann wäre sozusagen diese Identität unbefriedigt. Ja.
Mhm. Ja. Mhm. Übrigens, ganz kurz, das darf uns erlaubt sein als Fans. Moderat hat vergangenen Freitag ein neues Album herausgebracht. Sehr gerne reinhören. Ich glaube, wir beide können es empfehlen. Einmal an dem Punkt unbezahlte Werbung.
Und genau. More Data heißt das. Mhm.
Genau. Um auf deine Ausführungen einzugehen, würde ich das richtig verstehen, dass diese Glücksidentität quasi eine erfolgreiche Integration all meiner Teilidentitäten auf eine authentische Art und Weise in mir selbst hat? Weil wir erfahren uns ja kontinuierlich als ein Wesen mit einem Kern, das ist ja, ne, da gibt es viele Antworten aus der Religion, aus der Hirnforschung, mhm. Dass das göttlich ist, dass es das gar nicht gibt und so weiter und so fort. Da möchte ich nicht drüber sprechen, aber wir haben ja in der Erfahrungswelt haben wir irgendwie dieses eine kontinuierliche Ich-Empfinden, was quasi all das, was wir an Teilidentitäten haben, integriert in etwas, was wir unser Selbst nennen. Mhm. Und wäre das dann quasi meine Glücksidentität, die erfolgreiche Integration all dieser Inseln, die du gerade, all dieser Inselidentitäten, die alle für sich genommen in dem Moment den Raum bekommen, den sie brauchen, um halt diese Identität auszufüllen, um damit ich in meinem übergeordneten Ich, Selbstgefühl quasi mit mir selbst und mit meinen Wünschen, die ich mir erfülle, deckungsgleich bin. Also quasi eine erfolgreiche Integration all dieser Dinge, all dieser Versprechen, die Identität mitbringen, all dieser idealen Markus, die in den einzelnen Identitätsinseln existieren, quasi, dass ich da gerade deckungsgleich bin. Das wäre ja wieder quasi dieser Zustand der Wunschlosigkeit, quasi, dass ich gerade irgendwie in dem Moment bin.
Ich würde sagen, das ist der Zustand der Erfüllung im wahrsten Sinne. Ja, also es ist ein Zustand, dem die bloße Vorstellung von diesem Zustand ja gewichen ist. Das heißt, wenn ich nochmal diesen Konflikt aufgreifen darf zwischen dem, was ist und dem, was sein sollte, also idealerweise und realerweise, ja, und das eben mit der Glücksidentität in Verbindung bringe, dann ist diese Diskrepanz dann nicht mehr vorhanden, ja, und vielleicht, weil beide Seiten sich zueinander bewegt haben, also weil mein Perfektionismus, der verunmöglicht haben könnte, überhaupt erfüllt und glücklich zu sein, reduziert, relativiert, aufgelöst wurde, zum Beispiel durch Achtsamkeit, Meditation, tiefe Schau, dergleichen, und gleichzeitig die Umstände, in denen ich lebe, durch mein Wirken, aber eben auch durch das Miteinander, durch das Umfeld, was ich ja vorhin sagte, von dem wir unbedingt abhängig sind, sich so optimiert haben, dass da also keine Diskrepanz mehr stattfindet. Und dann ist eindeutig die Identität von Glücklichsein die vorherrschende. Mhm. Nur kurz als, ja, als Gegenpol. Die Identität von Unglücklichsein ist mir sehr, sehr, sehr bekannt. Ja, es ist für mich sehr einfach zu sagen, ich bin unzufrieden, ich wäre gerne jemand anders auf einem anderen Planeten. Ich glaube, so geht es einigen derzeit bei den Umständen, in denen wir uns befinden und auch befunden haben. Das heißt, auch da ist ja ein Konflikt zwischen dem, wie die Welt sein sollte aus unserer Perspektive, aber eben auch tatsächlich ist. Ja. Und da ist also auch eine Unglücksidentität natürlich am Werk. Ja, also ich bin mit den Umständen identifiziert, habe sie integriert, die mich belasten. Ich schaue darauf, was mich bedroht, was schmerzhaft ist, was wehtut, was amoralisch ist und so weiter. Und das nährt diese Identität des Unglücklichseins, also die Unglücksidentität. Das hat also was mit Bewusstheit zu tun, ja, also mit der Aufmerksamkeit, die wir auf Dinge auch ausrichten. Und dann nähren wir uns letztlich auch darüber. Also ich glaube schon, dass wir da Einfluss drauf haben, würde ich damit sagen.
Ja. Melvin, welche Identität gerade stark in dir, während wir sprechen? Kannst du diese benennen?
Ich, ja. Das ist die Identität des offenen Melvins, der sich der Welt öffnen möchte, der sich dem Schönen und Guten auch öffnen möchte, der das Verborgene, Okkulte, das Mystische und Geheimnisvolle immer mehr zu lüften bemüht ist, weil er gesehen werden möchte. Also auch eine gewisse Bedürftigkeit und dann eben in Summe doch eher die Glücksidentität als die Unglücksidentität, weil ich unheimlich froh bin, gerade mit dir das hier ausgetauscht zu haben und auszutauschen. Mhm. Und bei dir?
Ja. Ja, ich inhaltlich ist es sehr ähnlich. Ich würde sagen, dass wie immer in unseren Gesprächen quasi der Philosoph spricht, der versucht Dinge einzuordnen, der versucht Dinge zu begreifen, der sich durch den ganzen erfrischenden Wind, der hier quasi in meine Ohren pfeift, versucht abzuheben. Und sich mit dem Gehörten zu verbinden. Ich glaube, das ist etwas, was für mich sehr erfüllend ist, zuzuhören und andere Ansichten zu hören, diese zu verstehen, für mich fruchtbar zu machen und mich meiner Umwelt näher zu fühlen. Ja. Das ist, glaube ich, das, was ganz, ganz, ganz bedeutend daran ist. Der Marco, der Philosoph, ist ein zutiefst weltoffener und weltvertrauender Mensch. Mhm. Also ich vertraue darauf, dass ich die Welt mir öffnen möchte und ich öffne mich der Welt. Und wenn dann die Verbindung einsetzt, wie sie bei uns halt ist, und das ne, nicht nur intellektuell, sondern auch spirituell, emotional, freundschaftlich, dann sind das die Momente, wo auch ganz viele Punkte, ganz viele, ja, auch Identitätsformen, die vielleicht nicht so integriert sind gerade in mir, mit denen ich zu kämpfen habe, die sind dann auch aufgehoben. Weil ich glaube, ja, wenn es eine solche tragende Säule meiner Selbstwahrnehmung quasi gerade, ja, fliegt, sich verbindet und lebendig ist und sich erfüllt, dann sind wir doch durchaus in einem Zustand, der Glückseligkeit sehr, sehr nahe kommt. Und ich glaube, das ist dann halt auch, das sind dann auch die Momente, wo nicht alles integriert sein muss,
ja,
um halt glücklich zu sein, weil all das andere wird gerade unwichtig. Es ist gerade nur der Marco, der Philosoph und der Freund tätig. Und der ist gerade, ja, so aktiv, so lebendig, so verbunden, dass all das ganze andere gerade kein Problem ist. So, weil es gerade kein Thema ist. Hm. Und da schweigen die anderen Identitäten. Hm. Und das ist ein sehr schönes Gefühl. Und ich glaube, darauf muss man aufbauen, sich das vergegenwärtigen und genau diese Momente ganz bewusst herbeiführen. Und ja, wir haben da einen gewissen Einfluss drauf. Das alles hat natürlich auch mit Kultivierung zu tun. Ich kann mir eine Identität oder ist in mir ist eine Identität angelegt oder ne, der Keim sprießt gerade. Natürlich muss ich mich dann damit beschäftigen. Wenn du sagst, du hast ein intrinsisches Motiv darin, Schachspieler Melvin zu sein, ja, dann nutzt es nichts, das irgendwie sich vorzustellen, wie es sein könnte, oder der Schriftsteller Marco, sondern dann muss ich mich mit dem Thema befassen, wenn es wirklich ein existenzieller Teil meiner immer wieder auftretenden Identitäten ist.
Ja.
Dieses Setting können wir schaffen, aber auch da ne, immer auch eine gewisse Portion Gelassenheit, weil es gibt auch so viele Umstände, die darauf Einfluss nehmen, die wir halt nicht verändern können. Das macht es halt umso wichtiger. Ne? Und
ja.
Ich bin dankbar dafür, dass wir auch dieses Gespräch geführt haben.
Mhm.
Und ja, ich hab ein paar Dinge über dich neu erfahren. Das finde ich auch immer bereichernd. Und werde mir auf jeden Fall über die Glücksidentität weiter Gedanken machen.
Prima. Vielleicht macht das auch der ein oder die andere. Ich freue mich auch, mit dir gesprochen zu haben. Das war ein wichtiges Thema und bedanke mich fürs Zuhören an alle und fürs Mitdiskutieren an dich, mein Lieber. In dem Sinne, was wünschen wir der Welt und uns?
Oh, Frühstarter! Ja, seid herzlich eingeladen zu diskutieren und ja, Liebe und Vertrauen zu euch selber, zu eurer Umwelt. Tut gut daran, euch selbst integriert zu fühlen. Und das wollen wir doch letztendlich irgendwie uns als Teil des Ganzen erfahren und nicht entfremdet zu sein von all den Mitmenschen und der Umwelt.
Ja.
Deshalb ist Liebe und vor allem Vertrauen ganz wichtig. Und all das wünschen wir euch, wie immer. Bleibt gern am Ball. Wir hören uns das nächste Mal wieder mit einem spannenden Thema, wie ich hoffe, was uns noch nicht vorliegt.
Genau. Also macht's gut. Tschüss.
Ciao.
Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.